Hallo und herzlich willkommen zu Kale & Cake, dein Body-Mind-Therapy-Podcast. So schön, dass du dir Zeit nimmst für ein wenig Yoga, Nachhaltigkeit, persönliche Weiterentwicklung und Gesundheit, vor allem in diesem Podcast. Mein Name ist Sina Diepold und ich freue mich so, dass du Teil bist von diesem Podcast, von dieser Kale & Cake-Welt, von unserem Kale & Cake-Tribe. Während ich das aufnehme, sitze ich gerade in meinen Flittertagen. Ich habe gerade frisch geheiratet und bin noch total überwältigt von allem. Und ja, wollte auch nochmal an alle, die mir auf Social Media gratuliert haben, danke sagen, denn es war wirklich ein ganz grandioser Tag. Ganz leicht und wir hatten eine sehr simple Wedding, wow, Denglisch, und haben das auch sehr, sehr, sehr genossen. Also wirklich das Schöne ist, und ich habe mir auch schon ein paar Gedanken gemacht, was ich denn teilen kann, weil ich habe ganz schön was gelernt aus dieser aufregenden Zeit der Planung davor und was da so mit Erwartungen kommt und so weiter und so fort und wie denn auch das Universum mitspielt. Aber bevor wir jetzt da reintauchen, das wird dann etwas, was ich gerade im Kopf habe, tauchen wir jetzt erstmal ein in die Welt der Hormone. Und da taucht mit uns vor allem Astrid Möhring ein, denn das ist ihr absolutes Herzensthema. Es geht darum, wie kann man denn Frauen dabei unterstützen, mit hormonellen Problemen wie zum Beispiel PMS, Regelschmerzen, Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Hitzewallungen, Gereiztheit oder auch dem unerfüllten Kinderwunsch. Das ist total spannend, denn sie nutzt Yoga dafür, Hormon-Yoga, ist eine ganz bestimmte Yoga-Form. Und hat sich selber dadurch sehr geholfen, hat schon sehr vielen Frauen dabei geholfen und erklärt eben sehr genau, was da passiert und auch vor allem, dass wir erkennen, dass vielleicht das, was uns entweder als normal verkauft wird oder das, was eben uns Probleme bereitet, tatsächlich zurückzuführen ist auf eine hormonelle Disbalance. Und manchmal ist es so, dass die, sagen wir mal, normalen Mittel, die genutzt werden und auch vor allem die schulmedizinischen Mittel genutzt werden, irgendwie an ihren Limit kommen. Und dann kann sowas wie Hormon-Yoga wahnsinnig unterstützend sein und vielleicht nochmal genau den richtigen Twist reinbringen, um da das System wieder anzukurbeln oder auszugleichen. Also da redet sie ganz viel mit mir drüber. Ist eine ganz spannende Folge, denn das Thema Hormone finde ich so, so, so interessant. Und ich meine, ich bin gerade hochschwanger. Ich glaube, wir sind jetzt im 9. Monat. Keine Ahnung mehr. Ja, das ist wie, wenn man dann irgendwie die 30 überschreitet oder so, dann weiß man nicht mehr, wie alt man ist. So fühle ich mich gerade auch, seitdem wir die 30. Woche überschritten haben. Auf jeden Fall, das Thema Hormone ist einfach so präsent. Und ich habe auch immer gedacht, es ist normal, dass ich Unterleibskrämpfe habe. Es ist normal, dass ich so rumgebeutelt werde von meinen Hormonen. Aber das ist tatsächlich nicht so. Natürlich gibt es immer irgendwelche bestimmten Versionen von unserem wunderschönen Körper, wo Dinge etwas schwieriger laufen, wo Dinge etwas, der Murks drin ist oder sonst irgendwas. Aber im Grunde müssen wir das gar nicht aushalten. Und da freue ich mich, jetzt diese Folge mit dir zu teilen, mit Astrid Möhring über das Thema Hormon-Yoga. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen, Astrid Möhring im Kale & Cake Podcast. Ich freue mich so, dass du hier bist und ich bin richtig gespannt, von dir was zu lernen, wo ich selber keinen Schimmer davon habe.
Hallo Sina, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Es bedeutet mir sehr viel, über mein Herzensthema zu sprechen, aber nicht nur das, sondern ich finde dich auch als Person mega inspirierend und das, was du die letzten Jahre aufgebaut hast und wie du es aufgebaut hast. Und ja, freue mich deswegen umso mehr heute hier zu sein und mit dir zu sprechen.
Ja, danke dir. Und du kamst ja auf mich zu mit einer E-Mail, wo eine super interessante Geschichte drin stand rund um das Thema Hormone und wo ich glaube, dass viele sich in Nuancen und in Anteilen wiederfinden und das einfach ein wahnsinnig machtvolles und wichtiges Thema ist. Deswegen ist das ja auch zu deinem Herzensthema geworden. Magst du uns da mal abholen, wie es dir so vor 20 Jahren ging, was da passiert ist? Und wo du denn jetzt heute bist, so einfach mal so ein bisschen uns eintauchen lassen in deine Reise.
Ja, also vor 20 Jahren, sogar inzwischen über 20 Jahre, ist alles so ein bisschen verschwommen inzwischen. Aber ich habe halt als junges Mädchen verhältnismäßig spät, also so mit 15,5 meine Periode bekommen, hatte ganz normal meine erste Periodenblutung. Und dann ist man ja normalerweise auch zum Frauenarzt gegangen. Das hat meine Mutter mit mir auch gemacht. Und die Frauenärztin fand meine Haut nicht optimal und hat direkt vorgeschlagen, ich sollte die Pille nehmen. Und das habe ich dann auch getan und fühlte mich damit total erwachsen. Und das hat dann aber eben dazu geführt, dass ich sehr früh, sehr lange die Pille genommen habe, ohne dass ich so ein natürlicher Zyklus, sage ich mal, richtig einstellen konnte. Und dann wollte ich ich hatte dann auch feste Beziehungen und das war immer total praktisch, die Pille zu haben als Verhütungsmittel. Und dann bin ich mit Ende 20, also so 15 Jahre später, auf Weltreise gegangen und dachte mir, wer braucht denn da die Pille? Ich setze sie mal ab und das ist ja vielleicht eh ganz praktisch, wenn ich mal von den Medikamenten Abstand nehme oder von dem Medikament Abstand nehme. Und ja, es ist nichts passiert, was ja auch nicht ungewöhnlich ist. So ein halbes Jahr bis Jahr sollte man sich da Zeit geben, wenn man die Pille absetzt. Nicht bei allen Frauen so, aber es ist halt eben oft so, dass sich die Hormondrüsen erstmal wieder oder der Körper erstmal wieder erinnern muss, was er zu tun hat. Und bei mir ist ein Jahr lang nichts passiert. Ich war wieder in Deutschland zurück und mein Arzt hat dann so minimal Blutabnahme gemacht und gesagt, ja, das ist irgendwie genetisch bedingt und nehmen Sie mal wieder die Pille. Und wenn Sie einen Kinderwunsch haben, wird es schwierig, dann müssen wir mal gucken, wie wir das angehen. So, und ich war natürlich irgendwie so ein Jahr unterwegs. Ich hatte überhaupt keinen Bock, mich mit irgendwas in die Richtung auseinanderzusetzen. Und habe mich dann dem gefügt und habe dann erstmal wieder die Pille genommen. Und habe dann ein paar Versuche gestartet, sie so nach 4-5 Jahren nochmal abzusetzen, weil ich irgendwie so zuwiderfand, jeden Abend da so ein Medikament einzunehmen. Und es hat halt einfach nicht funktioniert. Ich habe meine Periode auf natürlichem Wege so erstmal nicht bekommen. Und irgendwann ging es mir dann richtig, richtig schlecht. Und dann, habe ich beschlossen, sie nochmal alleine abzusetzen, ohne Rücksprache mit dem Arzt zu halten. Es ist wieder nichts passiert. Und dann habe ich nach langem Hin und Her einen Termin in der Hormonklinik bekommen. Die Ärztin hat sich das alles ganz genau angeschaut bei mir und sehr viel mehr Werte abgenommen als mein Arzt damals. Die Werte wurden auch nie wieder kontrolliert. Das war auch ein bisschen strange. Und die hat halt festgestellt, kein Gendefekt, so, das sieht alles okay aus, aber irgendwie scheint da irgendwas im Winterschlaf zu sein. Und das war für mich halt eben so, okay, ich kann was machen. So, ich kann wirklich selber was machen. Ich muss meinen Körper, da muss ich nur irgendwie erinnern. Und ja, dann habe ich mit Hormon-Yoga angefangen, habe mir nochmal eine andere Heilpraktikerin gesucht. Also ich hatte in den 20 Jahren, ich war überall beim Besprechen, bei Heilern, bei Lichtstrahltherapie, also ich habe alles probiert. Ja, und die Heilpraktikerin, bei der ich dann letztendlich gelandet bin, die hatte dann noch so ein paar Ansätze. Und ich habe dann gemeinsam mit ihr und mit Hormon-Yoga eben meine Hormondrüsen wieder in Gang gekommen und nach 20 Jahren dann tatsächlich das erste Mal wieder auf natürlichem Wege meine Periode bekommen.
Wow, das ist total spannend zu hören, ich kenne diese Geschichte, dieses, hey, du bist doch hier und Pille, also ich habe auch, glaube ich, mit 14 damals angefangen, die Pille zu nehmen, habe aber relativ früh schon angefangen, mit 11 meine Periode bekommen.
Ja,
und okay. Da ging das aber so relativ gut und bei mir hat auch lustigerweise alles oder glücklicherweise wirklich alles super geklappt, als ich die abgesetzt habe, kam dann auch wirklich meine Periode relativ schnell und so weiter. Und lustigerweise habe ich heute Nacht ganz intensiv geträumt und zwar von der Entfernung meiner Kupferspirale. War wie so Trauma aufarbeitet. und dieses Thema Verhütung und Verhütungsmittel und wie schnell damit umgegangen wird, mit den Hormonen mal schnell was nehmen, das finde ich so, ja, spannend, dass das auch jetzt, ich meine, langsam ändert sich das Ganze, aber wie schnell das passiert, dass man so einem jungen Mädchen, naja, du hast jetzt irgendwie gerade fängt deine Pubertät an, lass uns doch erstmal die Haut irgendwie in Schach halten und dann kriegt man gleich mal die Pille draufgedrückt. Und ich weiß, dass Frauen, die jetzt gerade so in den 30ern, Anfang 40ern sind, also diese Zeit, wo das ja so ganz typisch war, wo wir irgendwie junge Mädchen waren, dass wir da ähnliche Probleme überall finden. Und hattest du dann, während du die Pille genommen hast, hattest du dann in diesen Pausen immer deine Periode oder hattest du da auch gar nicht?
Doch, ich hatte so eine leichte, das heißt dann ja Abbruchblutung, ist nicht gleichzusetzen mit einer Periode. Und die Abbruchblutung hatte ich, so 3 Tage schwach, genau, und dann 7 Tage Pause, ne? Und dann ging es wieder los, genau. Ja. Aber ich hatte, genau, es hat sich halt immer so ein ganz bisschen was gelöst, sozusagen, ja.
Und wie war das denn für dich so lange gefühlt grundlos? Es wurde ja so gesagt, so ja, Gendefekt ist nichts und so weiter. Wie war das dann für dich so ohne diesen Zyklus, ohne diese Periode? Was hat das mit dir gemacht, dass du auch da nicht so ernst genommen wurdest von den ÄrztInnen? Also Wie war das für dich auch?
Ich habe halt, also ich war schon auch immer so der Naturheilkunde irgendwie so ein bisschen zugetan, aber ich habe schon irgendwie gedacht, so, ne, die Ärzte haben doch schon irgendwie das letzte Wort und es wird schon irgendwie seine Richtigkeit haben. Ich fühlte mich aber damit nie vollständig. Ne? Ich dachte immer, also ich hatte jetzt nie, vielleicht auch genau deswegen, ich hatte nie einen Kinderwunsch und fühlte mich aber irgendwie immer, ja, als hätte ich einen Defekt. So, als wäre ich nicht vollständig oder wäre irgendwie nicht richtig. So, mit mir stimmt irgendwas nicht. Das war schon unterschwellig immer dabei, auf jeden Fall, ja. Und ich habe jetzt seit 5 Jahren einen regelmäßigen Zyklus und ich habe das Gefühl, ich feiere jeden Zyklus total. Und ich habe das Gefühl, ich lerne immer noch Neues dazu. So, also ich lerne mich in jedem Zyklus immer noch mal besser und anders kennen und ja. Macht das ja jetzt auch schon so eine ganze Weile, diese Hormonberatungen mit Zyklen arbeiten oder mit dem weiblichen Zyklus arbeiten. Und trotzdem tut sich da immer wieder noch auch in mir so irgendwie was Neues auf, so gefühlsmäßig oder ja, wenn ich meinen Zyklus beobachte. Sehr, sehr spannend, ja. Und ich bin jetzt rückblickend, also ich bin froh, dass das Thema, es war eine echt krasse Reise. Ich bin jetzt total froh, dass ich da einen Haken hintersetzen kann. Aber ja, wahrscheinlich war das so ein bisschen meine Aufgabe offenbar, da selber rauszufinden und das jetzt irgendwie jetzt zu versuchen, anderen Frauen auf ihrem Weg zu begleiten. Weil auf dieser Reise, also ich habe fast keine Frau kennengelernt, die irgendwie fein mit ihrem Zyklus war. Und viele haben gesagt, sei doch froh, dass du keine Periode hast, das ist doch super. So, ja, das ist halt eigentlich total traurig, dass die so negativ.
Total. Ich habe das auch immer mir gedacht, so, oh nee, und jetzt habe ich wieder. Und dann hat man ja oft auch eben so dieses PMS, ja, oder Regelschmerzen, Kopfschmerzen. Wir haben ja da irgendwie alle unterschiedliche Symptome, die das begleiten und die uns ja auch suggeriert werden als, naja, das gehört halt dazu. Die Frauen müssen halt ein Stückchen leiden, Pech gehabt. So, das ist ja auch sehr uninteressant irgendwie, dass das wirklich genau beleuchtet wird. Und wie du sagst, ich kenne auch nur Menschen, nur Frauen, die menstruieren, die damit jetzt nicht vollkommen im Reinen sind. Und ich fand das auch, wie vieles peinlich war. Und also das finde ich echt spannend, was da irgendwie die Hälfte der Menschheit hat da so einen natürlichen Zyklus, der hormonell gesteuert ist, der lebensnotwendig ist für das Überleben der Menschheit und wird aber so ein bisschen zur Seite geschoben. So, ja, jetzt habt euch mal nicht so. Das finde ich echt erstaunlich, was da passiert ist. Und umso wichtiger ist es da, aufzuklären, zu sagen, okay, wie können wir da in Kontakt kommen? Wie wertvoll ist diese Periode? Wie wichtig ist es, sich mit den Hormonen auseinanderzusetzen? Und was für Methoden gibt es neben, ich nehme etwas, was ja dann auch zu einem bestimmten Zeitpunkt bei bestimmten Situationen natürlich grandios ist, ja, dass man da was nehmen kann, dass es da eine Möglichkeit gibt, aber nicht diese pauschal. Ich weiß noch, als ich die Pille abgesetzt habe, das war so nach, ich würde sagen, ich habe die dann, glaube ich, 14 Jahre genommen und eben auch seitdem ich 14 war, also wirklich so die ganze Pubertät durch, diese ganze Entwicklungszeit durch, wo man so überhaupt irgendwie erstmal ansatzweise klarkommt, wer man überhaupt ungefähr im Leben ist. Und ich hatte das Gefühl, als dann diese Pille weg war, als hätte jemand so eine Art so eine Käseglocke von mir runtergezogen und dann so, ah, jetzt spüre ich mich, ah ja, die bin ich. Und es war total abgefahren und ich hatte eben relativ wenig Probleme immer. Ich hatte schon auch mal Regelschmerzen, aber ich hatte einen relativ konstanten Zyklus. Also ich hatte nie ausgesprochen große Herausforderungen, die andere oft haben mit diesem Thema. Mhm. Und trotzdem war das für mich so signifikant. Also deswegen finde ich das nochmal so spannend, da mit dir reinzutauchen. Wie kamst du denn dann zum Hormonjoga? Du hast gesagt, über deine Heilpraktikerin und dass du das angefangen hast. Und wie hat sich seitdem eben dein Leben verändert? Weil du hast ja gesagt, also sehr signifikant hat sich das angehört, dass in den letzten 5 Jahren dein Leben sich dann in Bezug auf die Hormone, deine Periode und eben dieses Thema Hormon-Yoga verändert hat.
Ja, also ich habe halt angefangen zu recherchieren, was ich alles tun kann, um meinen Hormonhaushalt zu unterstützen und bin darüber dann auf Hormon-Yoga gekommen. Und meine Heilpraktikerin hat halt eben nochmal ganzheitlich geguckt, so was ist in der Vergangenheit passiert. Wie sieht die Darmgesundheit aus? Ich hatte noch eine Schwermetallbelastung, weil ich als kleines Kind Amalgamfüllungen hatte und die wurden irgendwann mal so ohne große Sicherheitsmaßnahmen rausgenommen und ausgetauscht. Und ja, genau, also bei mir kamen da so ein paar Sachen zusammen, die das Hormonsystem scheinbar blockiert haben oder die Hormondrüsen in so einen Dornröschenschlaf versetzt haben. Und ich mache seit auch schon sehr, sehr lange, ich glaube seit fast 20 Jahren Yoga und aber habe immer sehr dynamisches, kraftvolles Yoga gemacht. Und ja, dachte mir dann, naja, Hormon-Yoga könnte helfen, weil Yoga an sich hat mir schon total gut getan und hat mir schon richtig viel geholfen. Ich hatte einen Bandscheibenvorfall und ja, da konnte ich mir halt einfach mit Yoga-Therapie selber sehr viel mehr helfen als jeder Orthopäde, bei dem ich war. Und ja, es gab so ein paar Momente im Leben, wo mir Yoga einfach schon sehr, sehr, sehr viel geholfen hat und sehr gut geholfen hat. Und deswegen dachte ich mir, dann mache ich halt jetzt mal Hormon-Yoga und vielleicht kann das ja was. Und ja, bin dann halt, also Hormon-Yoga ist halt so eine ganz, schon eine energetisierende Praxis auch, arbeiten viel mit dem Atem und mit einer Energielenkungstechnik. Also es ist schon ein bisschen anders als das typische Yoga, was man halt so kennt, das ist so eine feste Abfolge. Und habe dann so angefangen, also Energy flows where attention goes, so, das haben wir, glaube ich, auch alle schon mal gehört. Und daran bedient sich eben auch Hormon-Yoga. Und ja, ich glaube halt auch ganz fest an die Selbstheilungskräfte des Körpers und glaube, dass er manchmal einfach nur so einen kleinen Schubs braucht, um sich zu erinnern. Und ja, am Anfang, also ich kann nicht sagen, dass das Liebe auf den ersten Blick war mit Hormon-Yoga, aber so ging es mir auch mit Yoga damals vor 20 Jahren. Und ich habe dem halt eine Chance gegeben und es hat funktioniert. Und man kommt halt über Hormon-Yoga halt einfach so, ja, in Kontakt mit Stellen, weil man halt einfach so fokussiert ist, was man in normalen Yoga vielleicht einfach nicht so hundertprozentig schafft. Also geht es dir halt nicht konkret um die Eierstöcke oder um die Schilddrüse, sondern da geht es ja halt eher um den Fluss im ganzen Körper, sage ich mal. Und ja, die zweite Frage war, wie sich das bei mir verändert hat, ne, mit dem Zyklus. Ja, also ich nehme mich selber ganz anders wahr, ich nehme meinen Körper ganz anders wahr und ich kann viel mehr Rücksicht nehmen. Also ich bin sehr ehrgeizig und habe von klein auf an immer viel Druck gehabt und mir selber dann auch später viel Druck gemacht und ich bin halt immer über meine Grenze hinausgegangen unter der Pille sozusagen, weil der Körper mir da auch irgendwie nicht so richtig Grenzen gezeigt hat und die kriege ich jetzt halt eben aufgezeigt. Ich merke ganz deutlich, wenn es in Richtung Periode geht oder auch wenn ich meine Periode habe, dass ich da einfach nicht so viel Energie habe. Und das ist total okay. So, weil die hormonelle Situation ist halt in dem Moment einfach auf was anderes aus, als irgendwie 100% rauszugehen und alles zu geben, sondern da geht es halt eher um Innenschau und um bei sich sein. So, und genau, das kriege ich halt immer sehr gut zu spüren. Also sowohl, wenn ich mich dann übernehme oder auch, wenn ich eigentlich Sachen vorhatte, die dann nicht ganz so passend sind für die Zyklusphase. Ja.
Das ist so spannend, wie man dann auch merkt, dass das auch nicht nur, sagen wir mal, jetzt auf dieses Hormonsystem und auf die Periode sich auswirkt, sondern wie man im Grunde mit sich selbst umgeht und wie der Körper, wie man mit seinem Körper spricht und wieder zurückspricht und wie man dadurch einfach auch einen gesünderen Lifestyle kreieren kann, der mehr in Balance ist mit dem, was gerade ist, anstatt so dieses nur von außen dominierte gib ihm und immer Vollgas. Ich kann das auch so nachvollziehen und finde es gerade so witzig, dass ich jetzt seit 24 Wochen keinen Zyklus habe, was total spannend ist, weil ja, ich da einfach schon auch sehr im Einklang war und jetzt eben diese Schwangerschaft als Erfahrung ohne Zyklus, dafür aber natürlich ganz andere Signale. Und auch das dazu führt eben, dass die Beziehung zu diesem Zuhause, zu meinem Körper, zu mir dadurch ja irgendwie sich positiv verändert. Mhm. Und dass das einfach ein schöner Weg ist. Du hast jetzt schon so kurz mal angesagt, so wie Hormon-Yoga so ungefähr funktioniert, also dass es sehr viel mit Atem ist. Aber hol uns mal ab, wie ist denn so eine Hormon-Yoga-Stunde? Auch hast du auch kurz schon angesprochen, dass es ein bisschen anders ist als das, was wir vielleicht kennen, als dieses Lifestyle-Yoga, vielleicht vor allem Vinyasa, was ja das populärste so mehr oder weniger ist. Wie unterscheidet sich das auch, weil du gesagt hast, es hat eine feste Reihenfolge? Hast du dann jeden Tag dasselbe gemacht? Mhm. Wie genau bist du daran gegangen und wie können denn vielleicht vor allem die, die gerade zuhören und sich da ein bisschen hören im Sinne von, ich habe ähnliche Probleme oder würde das gut ergänzen, mich besser abholen, dass sie ein besseres Gefühl dafür bekommen, was da eigentlich so passiert?
Also ich übe und unterrichte Hormonyoga nach Dina Rodriguez. Und Dina Rodriguez hat eben 1992 diese Abfolge quasi sozusagen erarbeitet oder festgelegt. Und ich habe ein paar, es gibt auch andere Hormon-Yoga-Arten oder Reihenfolgen oder Möglichkeiten, wo man das ein bisschen freier angehen kann. Das habe ich ausprobiert. Das macht hat für mich nicht so viel Sinn gemacht. Und diese Abfolge, die fängt halt immer mit so ein paar Aufwärmübungen an, die so ein bisschen mobilisierend und vitalisierend auf den Körper wirken. Und fast alle Übungen werden im Hormon-Yoga mit der Bastrika-Atmung gemacht. Das ist so eine Blasebalg-Atmung. Und diese Bastrika-Atmung ist halt unglaublich energieanreichernd. Und diese Energie, die zentrieren wir dann sozusagen im Körper. Also man atmet, weiß ich nicht, 7 bis 15 Mal im Bastrika. Dann lenkt man die Energie durch ein kurzes Luftanhalten. Man setzt die Zunge noch ein. Das klingt jetzt sehr kompliziert, aber es ist, wenn man das einmal verinnerlicht hat, ein Selbstgänger. Und dann denkt man eben an die Hormondrüse, in die man diese Energie, die man angereichert hat, über die Atmung schicken möchte. Und dann atmet man aus. Man hat ja die Luft kurz angehalten, dann atmet man aus und schickt diese Energie in die Hormondrüse rein sozusagen. Also wir arbeiten ganz, ganz viel mit der Vorstellungskraft, eben mit dieser Energielenkung, dann die Bastrika-Atmung, die im Kundalini-Yoga zu Hause ist. Und dann haben wir halt eben Positionen aus dem Hatha-Yoga. Also es vermischt sich sehr, sehr viel. So all die guten Sachen kommen da zusammen. Genau, und so gelingt es halt eben, die Hormondrüsen anzuregen. Und ich glaube auch, also dass Yoga wirkungsvoll ist, das steht ja außer Frage, meiner Meinung nach. aber dadurch, dass wir halt eben auch so ein bisschen mit dieser Vorstellungskraft arbeiten, ich bin halt auch hundertprozentig davon überzeugt, dass wir mit unserem mit unserer Vorstellungskraft das Unterbewusstsein auch beeinflussen können. Und das spielt sicherlich im Hormon-Yoga, auch wenn das in die Richtung hingehend nicht großartig erforscht ist, aber spielt garantiert auch eine Rolle. Genau, und ich finde halt diese feste Abfolge, die gibt einem halt so einen komplett sicheren Rahmen. Das mochte ich am Ashtanga-Yoga auch immer sehr, sehr gerne, dass man da einfach, man weiß halt einfach genau, welche Übung als nächstes dran ist. Und kann dann hat der Monkey Mind halt auch nicht so irgendwie, was mache ich denn jetzt und was könnte ich denn jetzt machen? Also gerade wenn man halt auch irgendwie sich da gerne so ablenken lässt, das passiert da halt nicht, wenn man eben diesen festen Rahmen hat, in dem man üben kann. So. Und deswegen bin ich da sehr großer Fan von dieser Abfolge. Und ich kann es im Prinzip allen Frauen empfehlen, so standardmäßig mit 35, weil ab da fängt der Hormonspiegel tatsächlich an, sich zu verändern. Und genau, man kann sich so halt eben auf die Wechseljahre vorbereiten, smootheren Übergang gestalten. Es gibt so eine Vorstufe der Wechseljahre, die geht so mit Ende 30, Anfang 40 los, dass sich die Hormone einfach so ein bisschen verändern. Ja, nicht mehr ganz so hohe Hormonspiegel haben wir da. Und weil Hormon-Yoga eben so wirksam ist, können es leider nicht alle Frauen üben. Das muss man auch immer noch mal dazu sagen, dass es da einfach Kontraindikationen gibt. Wo etwas wirkt, da kann halt eben auch etwas in die falsche Richtung wirken. Genau.
Ja, ist immer super wichtig, dass dieses Yoga ist für alle. Ja. Ich hatte es jetzt gerade mit der Schwangerschaft, dass dann ich ganz oft die Frage bekomme, welche Stunden sind denn dann alle für mich? Ich bin gerade schwanger. Und ich nur so, ja puh, also ich gehe in offene Stunden, aber ich praktiziere, also das Yoga, das ich als Schwangere mache, ist nicht übertragbar für alle anderen Schwangeren. Genauso wie, weil es eben so machtvoll ist, weil er eben so viel Potenzial ist. Und deswegen gibt's ja Gott sei Dank so wahnsinnig viele verschiedene Versionen, all diese Instrumente, die wir lernen im Yoga oder die es gibt im Yoga zusammenzusetzen, wie du sagst, was eben Dina Rodriguez gemacht hat. Und zu sagen, okay, wir fokussieren uns auf eine Richtung, weil zum Beispiel, was du ja gesagt hast, Ashtanga, durch dieses Kopf nach hinten Gewerfe im Updog oder diese ganzen Haltungen, die viel mit dem Nacken arbeiten, also Schulterstand, Pflug, die sind ja auch am Ende des Tages, haben die ja gemacht, weil sie gemerkt haben, in der Kehle, da geht's ab, da ist irgendwie energetisch was los, haben das ja mit 14-jährigen Teenie-Boys gemacht irgendwie und haben dann festgestellt, dass es gut ist, wenn die diesen Nackenbereich energetisch aktivieren. Und heute könnte man sagen, das liegt wahrscheinlich daran, dass da einfach was los ist wegen der Schilddrüse und weil da diese Teenie-Jungs, weil die haben ja dann auch Stimmbruch und was da halt alles abgeht um diese Zeit herum, dieses Alter herum. Und das haben die halt mehr oder weniger gefühlt und haben das dann so umgesetzt. Und das bin ich zum Beispiel auch immer super vorsichtig, wie viel ich mit dem Nacken, abgesehen von dem physiologischen, also dass alle Nacken haben, da muss man vielleicht auch nicht das ganze Körpergewicht auf den Nacken stellen. Aber dass es eben damit zusammenhängt, dieses Kopf nach hinten Gewerfe, und dass das positiv ist auf der einen Seite, weil es stimulierend sein kann und gesund auch sein kann für einen gesunden Nacken, aber eben auch diese Side-Effects hat. Hast du da auch schon ein bisschen Erfahrung damit gemacht, wenn du Ashtanga geübt hast oder so?
Also ich habe tatsächlich, im Ashtanga war es bei mir die Ujjayi-Atmung. Die kommt im Hormon-Yoga neben der Bastrika-Atmung tatsächlich auch zum Einsatz. Damit wird die Schilddrüse unter anderem stimuliert. Und das habe ich im Ashtanga-Yoga schon auch gemerkt. Aber also einfach, ne, dass da was passiert im Hals. Aber ich war damals, glaube ich, noch nicht so weit, als dass ich hätte sagen können, so, ja, meine Schilddrüse wird jetzt hier angeregt und die produziert jetzt mehr Hormone oder mein Stoffwechsel wird irgendwie, kommt in Wallung. So im Detail nicht. Und ich war tatsächlich im Ashtanga-Yoga auch, weil ich halt eben auch eine Nackenkandidatin bin, war ich da tatsächlich auch eher mit der Rückseite beschäftigt und weniger mit der Schilddrüse und tatsächlich mein Bandscheibenvorfall und habe dann halt viel modifiziert. So grundsätzlich ist Ashtanga-Yoga einfach eine sehr, sehr powervolle, energetisierende Praxis, definitiv. Also aufgrund der Ujjayi-Atmung, aber sicherlich auch, also früher wurde das ja auch noch mal ein bisschen zügiger und etwas intensiver geübt.
Ist fast schon hektisch. Für mich als Slow-Motion-Yogi, ich bin immer ein bisschen hektisch. Also ich persönlich, mir ist es zu intensiv, das Ashtanga-Yoga. Aber es ist natürlich spannend, weil das so alte Formen sind, wo eben schon solche Sachen mit eingeflossen sind. Aber dann eben zu sagen, okay, wie kann man das noch intensivieren? Wie kann man das noch genauer und in so einen Rahmen packen, der eben auch irgendwie einen bestimmten Grad von Sicherheit und Erfahrung gibt? Was würdest du jetzt sagen, wenn jetzt jemand zuhört, welche durch deine Erfahrungen jetzt auch als Hormoncoachin und auch in diesen letzten Jahren jetzt mit dem Yoga und mit dem Hormon-Yoga, was du jetzt auch wirklich sehr zielgerichtet unterrichtest und wirklich so dein Ding ist, was du auch mit deiner Heilpraktiker-Ausbildung unterstützt. Und das finde ich so ein schönes Paket. Wenn jetzt jemand zuhört, mit welchen Problemen kommen die Frauen zu dir? Und welche Probleme kann man damit denn vor allem unterstützen? Also, dass jemand vielleicht, der gerade zuhört, sagt so, würde das denn helfen? Wem würdest du das jetzt vor allem irgendwie ans Herz legen? Abgesehen von allen ab 35.
Alle ab 35, mit Ausnahmen, die sollten wir auch gleich nochmal, auf die sollten wir gleich nochmal ganz kurz eingehen, weil es einfach sehr wichtig ist. Also, ich habe ganz, ganz viele Frauen, die krasse PMS-Probleme haben, also einfach in der zweiten Zyklusphase nach dem Eisprung, wo dann die Brust spannt, wo Wassereinlagerungen im Körper sind, wo auch die Stimmung oft sehr angegriffen ist, Traurigkeit, Gereiztheit und dann eben auch die Periodenblutung sehr schmerzhaft abläuft. So, das ist so die eine Kategorie. Und dann häufig Frauen, die frühzeitig in die Wechseljahre kommen und die dann halt schon mit Ende 30 irgendwie ausbleibende Perioden haben oder ausbleibende Eisprünge haben, die sehr früh Hitzewallungen haben. Und das sollte man halt eigentlich auch vermeiden, dass das zu früh losgeht, weil ja unsere Hormone uns auch in unserer Vitalität unterstützen und gerade das Östrogen, das brauchen wir Frauen halt auch als Osteoporose-Protection, würde ich schon sagen, also dass wir uns einfach vor Osteoporose schützen, ne? Das macht das Östrogen. Und dann auch Frauen in den Wechseljahren selbst und manchmal auch Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch. Da kann man dann gucken, ob man das, wenn Frauen bereits in der Hormontherapie sind, dass man das vielleicht begleitend unterstützt. Oder halt, wenn die sagen, so alles versucht, das ist jetzt so der letzte Versuch, genau, dann so in die Richtung. Das kommt halt auch sehr oft vor, dass die Frauen quasi als austherapiert gelten. Und dann, ja, kommen sie zu mir. Und dann gucke ich, was ich machen kann.
Und da hast du bestimmt auch voll die schönen Erfahrungen schon damit gemacht, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also kommen ab und zu, man muss sagen, es ist jetzt kein Wundermittel, aber die meisten, also PMS, Regelschmerzen, Wechseljahrsbeschwerden, das ist in der Regel zu 90%, die werden auf jeden Fall weniger, teilweise auch ganz, verschwinden auch ganz. Und Kinderwunsch ist so, dass ich ab und zu, weiß nicht, aus wie vielen Frauen, aber ab und zu kriege ich dann eine Nachricht so, ja, wir sind schwanger oder so und so, ist gesund auf die Welt gekommen. Aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist einfach, da kann ich nichts versprechen. So, ne? Das ist eher so, wenn jemand wirklich starke PMS hat, da kann ich immer mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit sagen, so, das kriegen wir auf jeden Fall minimiert. Und so sicher kann ich das beim Kinderwunsch eben nicht sagen, dass sich der dann auf jeden Fall erfüllt, wenn man Hormon-Yoga macht. Aber es ist auf jeden Fall eine super Unterstützung. Und ich würde sagen, immer ein Versuch wert.
Ja, absolut. Vor allem, es ist ja auch so multikausal, wenn es um das Thema Kinderwunsch geht, auch einfach um Hormone an sich, was du ja schon kurz angesprochen hast, wie viel da auch der Darm mitspielt. Ja, also, dass das einfach auch so viele Umwelteinflüsse gibt, die dazu führen, dass vielleicht bestimmte Drüsen nicht so funktionieren. Ich meine, das spielt sich am Ende des Tages ganz oben irgendwo mittendrin im Gehirn ab, ja, in der Hypophyse und Hippocampus. Wie soll man denn da sagen, das ist der Grund für. Das ist ja genau das, was es ja auch so herausfordernd macht. Gleichzeitig aber auch dann so spannend ist, wenn man sagt so, ja, ihr müsst einfach damit leben, PMS, bist halt ein bisschen grantig. Ich finde es ganz schrecklich, immer dieses Gefühl, wenn ich meinen, wenn ich dann so mal traurig war oder auch zwischendurch dann so ganz irritiert bin, ja, und dann aber weiß, dass das nicht gerade wirklich für mich so ist, aber es fühlt sich ja in dem Moment so total real an. Das ist ja das Unangenehme. Und dass es so hingetan wird, so, ja, ja, das ist halt so. Und dass man halt da wirklich auch mit Yoga und sanft und das auch mit dranbleiben da was tun kann, das finde ich voll schön. Was hattest du jetzt als Kontraindikationen? Also welche Frauen sollten denn sich da eher ein bisschen fernhalten?
Ja, fernhalten sollten sich Frauen, also die Kontraindikationen sind zum Beispiel bei starker Endometriose und bei großen Myomen. Myome sind gutartige Tumore, die innerhalb der Gebärmutter wachsen. Und Endometriose, das kommt zum Glück immer mehr an die Oberfläche. Aber die Dunkelziffer ist wahrscheinlich auch sehr, sehr, sehr viel größer. Also 15% der Frauen haben scheinbar Gebärmutterschleimhautzellen außerhalb der Gebärmutter angesiedelt. Und die reagieren zyklisch. Das heißt, die reagieren auf Hormone. Und wenn dann die Periode einsetzt, dann blutet eben nicht nur die Gebärmutterschleimhaut ab oder die Gebärmutterschleimhaut wird abgestoßen, sondern der Körper versucht eben auch die Endometrioseherde. Die reagieren dann eben auch mit so. Und das führt zu ganz, ganz schlimmen, starken Schmerzen. Und die können auch an der Darmwand sitzen zum Beispiel und dann den Darm beeinträchtigen. Und genau, und weil Hormon-Yoga eben den Östrogenspiegel regulieren beziehungsweise auch ansteigen lassen kann und Endometriose und auch Myome, das ist noch nicht vollständig erforscht, aber man vermutet, dass die eben aufgrund von Östrogenen oder einer Östrogendominanz entstehen können, dass man das deswegen eben nicht üben sollte. Und Bastrika wird nachgesagt, dass das Zellwachstum, diese Bastrika, die Blasebalgatmung, der wird nachgesagt, dass sie das Zellwachstum anregen kann. Und genau, das sollte man da auch vermeiden. Und da sind wir auch schon beim nächsten, bei der nächsten Kontraindikation, bei hormonell bedingtem Krebs und auch akuten Krebserkrankungen. Ne, das sollte man Bastrika nicht atmen und genau, ist bei hormonell bedingtem Krebs ja auch ungünstig, wenn man da dann die Hormonspiegel noch ansteigen lässt. Genau.
Ja, voll gut zu hören, weil das auch echt wichtig ist, so dieses, hey, es gibt nämlich auch ganz tolle Yoga-Klassen, Formen, Möglichkeiten, wenn man eben an einer Krebserkrankung leidet und das nutzen zu können, aber dann eben das Hormon-Yoga wirklich auch, sagen wir mal, in diesem gesünderen Kontext ist, wenn es um das geht.
Absolut, ja. Ja, eine Schilddrüsenüberfunktion, da ist einfach Vorsicht geboten, aber da gibt es super coole Varianten oder man lässt halt die Übungen weg, die Schilddrüse anregen, da muss dann halt einfach mit der Lehrerin Rücksprache gehalten werden. schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das ist auch so eine Sache mit der Bastrika-Atmung dann, wenn man einen starken Bluthochdruck hat und dann auch das Lufthalten, das sollte man ja auch nicht machen. Starke Osteoporose, das ist dann aber halt auch wie im normalen Yoga auch, ne, wenn man da irgendwie jemanden hat, der schon nicht mehr ganz so Knochen hat, die im Saft sind, dann ist es ungünstig, eben Hormon-Yoga zu üben. Genau, das sind so die wichtigsten Punkte, wenn man im Bauchraum operiert ist, frisch operiert ist, ne? Sollte man auch achtsam sein in der Schwangerschaft und in der Stillzeit. Und während der Menstruation wird auch kein Hormon-Yoga geübt, weil die Bastrika-Atmung eben auch die Blutung verstärken kann.
Ja, spannend. Ist eigentlich, viele Sachen davon sind ein bisschen selbstverständlich. So, hey, wenn du gerade eine frische OP hattest, solltest du vielleicht kein Yoga machen. Aber voll wichtig und voll schön, weil, ja, wie wir schon gesagt haben, es ist so machtvoll. Yoga wirkt. Das ist ja das Spannende. Das ist auch, wenn wir in unseren Trainings drüber reden oder immer wieder, merke ich einfach, wie sehr Yoga wirkt. Und ich freue mich so, wenn das immer wieder tiefer tauchen darf als auf dieser physischen Ebene, die super schön ist und unsere Physis ist einfach unser Schlüssel, unser Gate, ja. Aber dass es eben noch ganz anders wirkt und auch mit Endometriose, das ist total spannend. Ich bin so froh, dass das immer mehr Raum bekommt, wie du es jetzt gerade auch erklärt hast, weil ich kenne mich sehr wenig damit aus. Ich bin Gott sei Dank nicht davon betroffen. Aber wir haben jetzt auch bei alle, die jetzt gerade zuhören und bei dem Wort auch irgendwie aufgehorcht haben, wir haben jetzt dann zwei Special-Klassen von einer spezialisierten Yogalehrerin, die bei uns auch Prä- und Postnatal Ausbildungen gibt, die selber Endometriose schon hat und hatte und damit eben arbeitet und eben dann Klassen anbietet bei uns online, die speziell sind für Endometriose.
Super.
Ja, also dass es auch da wieder etwas gibt, weil Yoga so breit gefächert ist in so speziellen Formen, in so speziellen Herausforderungen, die wir haben auf allen möglichen Ebenen, Yoga dann eben dem anzupassen. Und dass es halt Gott sei Dank so viele Möglichkeiten gibt, wie man eben da auch auf die Leute zugehen kann. Jetzt online hat das ja alles eröffnet. Also dass man mit dir ja zum Beispiel auch einfach online arbeiten kann, wenn man sagt, okay, ich fühle mich da betroffen, ich habe sehr starkes PMS, ich habe alles probiert, Kinderwunsch ist immer noch da. Okay, was könnte ich machen, was könnte mich unterstützen? Oder ich habe ewig meine Periode nicht gehabt, so wie bei dir, und so sagen so, okay, vielleicht ist ja dann das eine Möglichkeit, das wieder so loszukicken. Ja. Voll schön. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte das irgendwie losstarten, wie oft macht man das so pro Woche? Wie genau machst du das auch? Also machst du das in Gruppen, machst du das im Einzelcoaching? Und wie kann man denn da vielleicht losstarten? Und vielleicht kannst du auch noch, jetzt machen wir es erst, dann habe ich noch eine weitere Frage. Eins aber dann an Sina.
Also, es kommt immer ein bisschen drauf an, wie stark die Beschwerden sind. Ich habe jeden Tag geübt, ein Jahr lang. Und auch keine Pausen, außer ich hatte meine Tage, keine Pausen zugelassen, weil ich aber auch einfach unbedingt wissen wollte, was macht das mit mir. Also es war auch so ein Selbstversuch, ja. Ich will niemanden abschrecken, das muss nicht jeder so machen, wie ich das gemacht habe. Aber es hängt so ein bisschen davon ab, wie stark die Probleme sind. Aber man kann tatsächlich, wenn man jetzt ja Wechseljahrsbeschwerden hat oder PMS hat, dann macht es einen Unterschied, wenn man bereits 2 bis 3 Mal die Woche übt. Und diese am Anfang braucht man ein bisschen länger, um diese Sequenz eben auch zu verinnerlichen und vielleicht auch, ehe man diese komplexere Energielenkung einmal so verinnerlicht hat, da muss man am Anfang vielleicht noch ein bisschen länger nachdenken, gucken, welche Übung kommt als nächstes. Dann dauert die Sequenz wahrscheinlich so eine Stunde. Wenn ich sie durchspreche, dauert sie auch eine Stunde. Aber es gibt halt eben auch viel zu sagen. Und wenn ich das für mich alleine mache oder meine Schülerinnen das für sich alleine machen oder Teilnehmerinnen, dann und die Sequenz gut verinnerlicht haben, dann sind das 25 Minuten ungefähr. So, und das 2 bis 3 Mal die Woche und man hat dafür schon eine Verbesserung. Ich finde, so, das lohnt sich. Den Einsatz kann man bringen für den Körper.
Ist auf jeden Fall machbar, würde ich sagen.
Ja, würde ich auch sagen. Aber klar, wenn jetzt jemand kommt, der eben einfach stärkere Beschwerden hat und auch schon sehr lange damit zu tun hat, dann würde ich auch schauen, dass man da ein bisschen öfter übt und auch ganzheitlich drauf guckt, ne, wie ernährt sich die Person, wie viel Stress hat sie, wie ist der Darm, was ist in der Vergangenheit passiert, lange die Pille genommen, die beeinflusst die Darmgesundheit. Also Genau, das ist dann immer etwas individueller. Ist die Leber stark belastet aufgrund einer Medikamenteneinnahme, zum Beispiel die Pille oder halt viel Alkohol, keine Ahnung, so, ne? Das kann ja alles Mögliche sein. Oder halt eben, hattest du eben auch schon angesprochen, Giftstoffe, Riesenthema und auch so Duftstoffe in Kosmetikartikeln und so. Das alles, was künstlich riecht oder künstlich erzeugt wurde und stark parfümiert ist, das ist halt einfach auch ein Störfaktor fürs Hormonsystem. Dann die ganzen Abgase draußen. Also ja, es gibt, man kann nicht alles verhindern, aber man kann auf vieles schauen. Und dann halt eben individuell ansetzen, genau.
Voll gut und auch so ein guter Ansatz, einfach zu sagen, so okay, es ist wirklich sehr global, aber wir können da auch wirklich, wir wissen mittlerweile schon relativ viel, Gott sei Dank, was die Hormone beeinflusst. Wir können zwar nicht sagen, das Problem ist auf das zurückzuführen und man hat eine Ahnung bei manchen Dingen, aber man hat wirklich auch schon so eine Batterie an Dingen, die man auch einfach damals, also man weiß, wusste halt vieles auch nicht. So dieses, ja, jetzt geben wir halt den Mädels da irgendwie die Pille, weil es hat positive Auswirkungen für, und es war ja auch eine Freiheitsbewegung für uns Frauen damals. Also es hat ja auch wahnsinnig viel Positives. Und ich bin jetzt mal gespannt, was da passiert in diesem Sektor, weil da gibt's ja jetzt dann schon die Pille für den Mann, die 100% wirkt. Oh mein Gott, so aufregend. Ich meine, bei mir ist es dann durch irgendwie. Wer weiß, wie dann die nächsten Generationen vielleicht da etwas leichter mit sein dürfen. Das wäre ja total schön. Und wenn es integrierter ist. Ich finde auch so schön zu beobachten, dass ja die Kids und die Teenies und irgendwie die Bewegung rund um Periode, rund um dieses Thema auch offener wird und leichter und sich da sehr viel tut. Deswegen bin ich mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt und wie dann sozusagen die nächsten Generationen das Thema in ihr Leben integrieren können und wie sich das auch langfristig auch auswirkt. Was mich noch total interessieren würde, gibt es dann irgendwie so 2, 3 Asana, die sehr viel in der Hormon-Yoga-Stunde geübt werden, die sehr machtvoll sind und vielleicht die man, dass man so nochmal so ein Gefühl bekommt, was sind denn so die Asana, die da vor allem benutzt werden?
Das ist so richtig, die eine Asana gibt es dann nicht tatsächlich. Es kommt auch ein bisschen drauf an, also für mich, je nachdem, wie ich so drauf bin, habe ich so unterschiedliche Lieblingsübungen. Ich finde es immer besonders schön, wenn man so die Bauchgegend, die wird natürlich durch Bastrika einfach total schön massiert, und das findet sowohl in Vorbeugen statt als auch in Drehungen. Und zum Schluss gibt es nochmal so eine Schulterstandsequenz, beziehungsweise es ist wie Parita Karani, also der halbe Schulterstand, wo es halt speziell um die Hypophyse geht, die ist halt auch sehr, sehr powerful. Kann man jetzt so gar nicht sagen. Jede Übung in dieser Reihe hat ihren ganz eigenen Reiz und ihre ganz eigene Schönheit im Prinzip. Ich glaube, also es gibt eine Übung, die heißt die Wellen der Schönheit. so eine kleine Abfolge, die finde ich ganz besonders schön, wo man so Energie nach oben in die Haare und in die Gesichtshaut lenkt. Die finde ich schön, die ist so ein bisschen gekoppelt mit so mit so Bauchkräftigungsübung, minimal, aber die ist ganz schön, die ist ganz, ganz powerful. Aber es gibt jetzt nicht diese eine Übung. Hat vielleicht jede Frau für sich selber auch, ne, diese eine Übung, wo sie denkt so, ey, ja, endlich kommt die dran.
Mega schön. Das hört sich auch richtig nach einer schönen Abfolge an. Und es ist so toll, wenn du so berichtest und deine Augen strahlen. Diese Liebe für diese Praxis ist einfach so sichtbar. Und jetzt hören welche zu, die sagen, oh, ich fühle mich da angesprochen. Ich möchte da irgendwie reinschauen. Ich glaube, das würde mir wahnsinnig helfen. Wie findet man dich? Wie kann man am besten mit dir in Kontakt kommen? Natürlich kommt auch deine Webseite in die Shownotes. Und erzähl mal, wie man Astrid Nöhring Kollegen treffen kann, wie man mit ihr in Kontakt kommen kann, wenn man eben genau diesen Weg von Hormon-Yoga und Hormon-Coaching gerne gehen möchte.
Also ich mache viel 1:1. Da geht es dann tatsächlich auch ums Hormon-Coaching und wenn sich die Frauen das zusätzlich wünschen, dann auch um 1:1 im Hormon-Yoga. Und ich habe ein Online-Programm, was zweimal im Jahr quasi in den Verkauf geht sozusagen mit Live-Begleitung, weil es ist schon so, dadurch, dass es eine feste Abfolge ist, erkläre ich quasi jede Übung immer wieder von vorne. Deswegen habe ich es einfach aufgenommen. Und begleite halt eben dieses Programm immer mit Live-Sessions, wo die Frauen mir ihre Fragen stellen können und wo auch Austausch innerhalb der Community dann stattfinden kann. Und es hören ja vielleicht auch ein paar Yoga-Lehrerinnen, in dem Fall jetzt Rinnen, weil es gibt auch Hormon-Yoga für Männer, aber ich biete es halt eben für Frauen an. Ich habe auch eine Ausbildung dazu, eine Hormon-Yoga Lehrerinnen-Ausbildung, genau, und da würde man dann halt eben auch, ne, Hormon-Yoga lernen und eben auch alles, was da dazu gehört, ist noch viel, bei mir viel Anatomie dabei, weil ich das halt auch wichtig finde, dass man, je besser man seinen Körper kennt, bin ich hundertprozentig überzeugt von, desto besser kann man sich um ihn kümmern. Genau, das sind so die Wege. Also einmal mein Online-Programm 1:1, ich gebe ab und zu auch Workshops in Yoga-Studios. Das ist dann tagesaktuell irgendwie auf Instagram oder wochenaktuell auf Instagram oder halt auf meiner Webseite zu finden. Genau, und eben die Ausbildung, ja.
Mega schön. Tolles Angebot und ich hoffe, dass gerade sich ein paar denken, yay, okay, das brauche ich, mal da reinspringen. Ja, all die wunderschönen Möglichkeiten, wie man Hormon-Yoga nutzen kann und mit dir arbeiten. Und ja, ich bin dir so dankbar. Gibt es noch einen letzten Satz, einen letzten Gedanken, den du gerne den HörerInnen mitgeben möchtest?
Also, ja, vielleicht ein Gedanke, den ich viele Jahre nicht greifbar hatte oder der mir einfach nicht so klar war, dass der Körper einfach immer mit uns kommuniziert und dass man nicht wütend werden sollte oder so das trotzige Kind in sich rausholen sollte, wenn der Körper eben da seinen eigenen Kopf, so nenne ich es jetzt mal, hat und Dinge so tut, wie er sie tut, weil irgendwo tief im Inneren hat er einen Grund dafür, das genauso zu machen. Und es ist halt einfach, er bittet einfach um Hilfe. Und ich glaube, je größer die Hilfe notwendig ist, desto lauter kann er dann halt auch werden. Und dass man eben versucht, dass wenn eben nicht der Körper nicht immer genau das macht, was man möchte, dass man dann einfach schaut, so okay, ich setze mich jetzt mal einen Moment ruhig hin und versuche rauszufinden, was möchte er mir sagen, mein Körper? So, oder vielleicht auch direkt dem Körper die Frage stellen, was möchtest du mir damit sagen? Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir eben, wir erwarten einfach immer, ne, dass der Körper funktioniert und so wie wir es wollen und vergessen dann immer so ein bisschen, dass der halt auch seine Ruhephasen braucht und Zeit für Regeneration braucht und genau, da einfach mal hinzuspüren und zu gucken, ja, und versuchen mit dem Körper in Einklang zu sein und dann gemeinsam mit dem Körper das Leben bestreiten und nicht immer nur so, ich will jetzt aber und du musst mit. So, ja.
Super schön. Ja, das ist mega wichtig, was du sagst. Und danke, dass du es nochmal am Ende so zusammengefasst hast. Und danke, dass ich so viel lernen durfte über Hormon-Yoga und wieder mal erkannt habe, wie geil einfach Yoga ist. Und ja, danke für deine Zeit, danke für dein Wissen und ich freue mich, dass du auf mich zugekommen bist und wir dieses schöne Gespräch zusammen hatten.
Ich danke dir, Sina, für deine Zeit und auch für die Offenheit und ja, das Interesse, einfach nochmal ein bisschen mehr oder ein bisschen was anderes über Yoga zu erfahren. Und danke, dass du die Möglichkeit gegeben hast, heute mit mir zu sprechen. Genau.